Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir hatten am vergangenen Sonntag angefangen, auf eine Weissagung zu hören aus dem Alten Testament, die sich dann im Neuen Bund erfüllt hat in Jesus Christus. Und wir wollen diesen gleichen Abschnitt heute noch einmal lesen und dann dort Fortsetzung machen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, mit mir aufzuschlagen, Micha Kapitel 4, Vers 9. Und wir lesen dann bis Kapitel 5, Vers 5. Micha Kapitel 4, Vers 9 bis Kapitel 5, Vers 5. Wir hatten letztes Mal gehört bis Kapitel 5, 1a. Wir werden also dann Fortsetzung machen bei Vers 1b. Vers 1, Micha 5, Vers 1 ist das Zentrum der Weissagung, aber es ist gut, auch auf den Zusammenhang zu achten. Kapitel 4, Vers 9. Was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Dort sollst du gerettet werden, dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie sollen entweiht werden, und unsere Augen sollen ihre Lust an Zion sehen. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn, und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Mache dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich mache dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz. Und du sollst große Völker zermalmen, und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihren Reichtum dem Beherrscher der ganzen Erde. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, die gebären soll, geboren hat. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Und er wird auftreten und sie walten in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Und wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweisen und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am vergangenen Sonntag hatten wir begonnen, auf die Weissagung zu hören, auf die es waren bezeichnenderweise die ungläubigen Hohenpriester und Schriftgelehrten hinwiesen, als sie von Herodes gefragt wurden, wo ist der neugeborene König der Juden? Und die Antwort von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten, sie kam prompt, das ist doch klar, in Bethlehem. Und zur Begründung geben sie hier ein Wort aus dem Propheten Micha an, nämlich Micha Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Micha, so hörten wir am vergangenen Sonntag, gab diese Verheißung, diese Heilsverheißung, dass der Retter kommen wird aus diesem unbedeutenden Ort Bethlehem, er gab sie angesichts des unmittelbar bevorstehenden Gerichts über das Volk Gottes, das durch die Assyrer gekommen ist. Um dieses Gericht an seinem Volk durchzuführen, setzte der allmächtige Gott die Assyrer ein, zunächst für das Nordreich, da ging das Gericht doch am Südreich vorüber, aber dann auch kamen die Babylonier, die Perser, die Griechen, denken wir an Alexander den Großen, und danach die Nachfolgestaaten, die Seleukiden, die Ptolemäer und schließlich die Römer. Ein Fremdvolk nach dem anderen und alle taten sich gütlich an dem Volk Gottes. Micha, er hatte über das Volk Gottes Gericht zu verkündigen. Aber er darf auch über dieses Volk Hilfe verkündigen, Rettung, Heil. Nicht wie wunderbar schließt das Buch Micha. Lesen wir mal die letzten drei Verse dieses Buches, wo Micha ausruft, gerade angesichts all des Gerichtes, da stellt er die Frage, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Gott ist treu. Gott steht zu seinen Heilsverheißungen. Diese Verheißung hier in Micha 7 ist nicht die einzige Verheißung, damit schließt das Buch. Ich meine, die zentrale Heilsverheißung, das ist eben das, was wir hier in Micha Kapitel 5 lesen. Und bitte achten wir genau darauf, was hier steht. Es heißt hier nicht einfach, aus dir wird hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, sondern es heißt, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Was heißt das? Aus dir wird mir hervorkommen. Nun, das heißt zunächst einmal, dass der kommende Messias gar nicht in erster Linie für Israel, für die Menschen geboren wird, sondern für Gott, den Herrn, für Gott, den Vater selbst. Als Gott einst den Samuel nach Bethlehem sandte, um dort einen neuen König zu salben, denn Gott hatte inzwischen den Saul verworfen, da wollte Samuel zuerst nicht. Nicht Saul, das war das Bild, an dem er sich hochzog. Das heißt von ihm, er war ein Kopf größer als der Rest Israels. An diesen König hatte Samuel gleichsam sein Herz verpfändet. Und Gott muss diesem Samuel dann sagen, bis wann trägst du noch Leid um Saul? habe ich ihn nicht verworfen. Samuel, hör auf mit all deiner Sentimentalität. Gott musste hier gleichsam erst einmal dem Propheten Samuel den Kopf waschen. Ich habe ihn doch verworfen. Und nun geh hin, fülle dein Horn mit Öl. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiten, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich, jetzt hören wir gut zu, mir einen König ausersehen. Es geht zunächst einmal um den Dienst gegenüber Gott. Und nur dann kann man auch den Menschen in wahrer Weise dienen. Dieses Mir, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll, das bringt eben zum Ausdruck, dass dieser, der hier geboren wird, der ist, der zunächst einmal den Ratschluss und den Willen Gottes des Vaters erfüllen wird. Vielleicht ist es gut, noch einen Augenblick dabei stehen zu bleiben. Zur Illustration, zur Veranschaulichung, was noch in diesem Mir steckt, darf ich einmal hinweisen auf eine Begebenheit, die uns der Schreiber des Hebräerbriefes aus der Ewigkeit mitteilt. Von Ewigkeit her gab es einen Dialog, ein Gespräch zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit. Und an einer Stelle lässt uns einmal der Heilige Geist hineinhören in den Dialog zwischen dem Vater und dem Sohn. Und aus diesem Dialog wird uns etwas berichtet in Hebräer Kapitel 10. Ich lese ab Vers 5. Dort sagt der Sohn zu dem Vater Folgendes, und es wird uns auch sogar gesagt, wann das in der Ewigkeit geschah, nämlich ziemlich unmittelbar, bevor der Sohn dann hineingekommen ist in die Welt, in den Kosmos, Fleisch geworden ist. Hebräer 10, Vers 5, ich lese, der Sohn spricht bei seinem Eintritt in diese Welt, in diesen Kosmos, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, sagt der Sohn zum Vater. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du überhaupt keinen Gefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle, also in der Weissagung des Alten Testamentes, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das war der vorrangige Sinn des Kommens des Sohnes Gottes in diese Welt, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Sohn, er kam, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Er geht den Gehorsamsweg gegenüber dem Vater. Der Gehorsamsweg des Sohnes, das Endziel ist, um Herrscher zu sein. Aber bitte, das ist das Endziel. Zunächst geht es darum, den Willen des Vaters zu tun. Es heißt hier zunächst, Kapitel 5, Vers 1, um Herrscher über Israel zu sein. In Kapitel 5, Vers 3 lesen wir dann schon, dass dies nur der Anfang ist. Da wird davon geredet, er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Der Herrschaftsanspruch des Sohnes geht dann weit über das Volk Israel, über das Volk des Alten Bundes hinaus. Und das ist schon im Alten Bund an verschiedenen Stellen geweissagt. Ich nenne nur mal einige, eine einzige. Psalm 2. Dort vernehmen wir ebenfalls etwas von dem Dialog des Vaters mit dem Sohn. Auch hier lässt uns der Heilige Geist hineinlauschen in ein Gespräch. Und diesmal spricht der Vater zum Sohn. Und er sagt, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und dann sagt der Vater noch etwas. Er sagt, erbitte von mir. so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist das Ziel. Christus soll Herr sein, bis an die Enden der Erde. Denken wir auch an ein Wort aus dem Neuen Testament. Ich denke an ein Wort aus dem Philipperbrief, wo der Apostel Paulus sagt, dass Gott, der Vater, seinen Sohn über alle Maßen, über jedes Maß erhöht hat. Er hat ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Warum? Nun, damit sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge und jede Zunge bekenne. Was? Dass Jesus Christus der Herr ist. Und jetzt sagt Paulus, macht keinen Punkt, sondern er fügt noch etwas hinzu. Dies alles zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 10. Aber noch einmal. Das ist das Ziel, dass Christus Herr ist. Zunächst aber geht es darum, dass der Sohn den Gehorsamsweg ging. Und das heißt, den Weg ans Kreuz. Hier in der Schlachterübersetzung in Kapitel 5, 1b heißt es, aus dir, Bethlehem, soll mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Das ist nicht falsch. Aber wenn wir ganz wörtlich übersetzen, dann heißt es, aus dir soll mir ein Herrscher hervorgehen, um Herrscher über Israel zu sein. Und sehen Sie, darin wird deutlicher, dass das Herrschersein des in Bethlehem Geborenen das Ziel ist. Das ist nicht sofort zu sehen. Das ist nicht sofort wahrzunehmen. Als die Weisen aus dem Osten bei König Herodes die Frage stellten, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Naja, da gingen sie zunächst einmal wie selbstverständlich davon aus, dass dieser König natürlich in der Hauptstadt, also in Jerusalem, geboren worden ist. Und war wo denn sonst? Die Frage war nur noch, wo genau? Aber dann wählten sie schon umgelenkt hin nach Bethlehem, diesen geringen Ort, diesen unbedeutenden, diesen unwichtigen Ort. Aber so niedrig, so gering, so klein und so bedeutungslos wie Bethlehem ist, so niedrig ist auch der Herrscher, der aus dir kommt, der aus dir hervorkommt. Aber er wird große Herrlichkeit empfangen, er wird ein Herrscher sein über sein Volk, ja, bis an die Enden der Erde. Und dabei ist es ja erstaunlich einerseits, aber dann auch verständlich, wenn wir auf die Gaben achten, die die Weisen Jesus darbrachten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nicht diese Art der Geschenke sind so auffallend, dass der Evangelist Matthäus sie ausdrücklich vermeldet. Normalerweise bringt man so etwas nicht einem Baby, nicht wahr? Da denkt man eher an einen Teddybär, an ein Kuscheltier, an einen Beißring oder an einen Schnuller oder ähnliches. Aber was bringen diese Weisen hier aus dem Osten? Nun, sie bringen diesem neugeborenen König Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ob die Weisen aus dem Osten wussten, was sie hier taten, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es nur geahnt. Aber diese drei Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, die symbolisieren zeichenhaft das dreifache Amt unseres Herrn. Das dreifache Amt, zu dem Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Nämlich um zu sein König, um zu sein Priester und um zu sein Prophet. Zunächst Gold. Gold symbolisiert die Herrlichkeit, die Pracht, also das Königtum. Und indem die Weisen den, der da bitteschön in der Krippe liegt, Gold darbringen, bringen sie zum Ausdruck, hier liegt ein König, ein Herrscher. Ein Herrscher, ja der König der Juden, mehr noch, der Herr ist bis an die Enden der Erde. Weihrauch, ein Symbol für die Anbetung, für den Dienst eines Priesters. Ich war ein Priester im alten Bund, der musste mit Weihrauch in das Allerheiligste hineingehen. Und wenn die Weißen aus dem Morgenland hier Weihrauch darbringen, dann zeigen sie damit an, dass der, der da in der Krippe liegt, wert ist, angebetet zu werden. Und Myrrhe, drittens. Christus ist der Prophet. Und kennzeichnend für einen Propheten war es unter anderem, dass er nichts galt in seiner Heimat, in seiner Vaterstadt. Und schließlich wurde unser Herr ja dann auch getötet. Myrrhe, ein Symbol für das bittere Leiden, für den, der für seine Herde sein Leben lässt. Noch einmal, ob die Weisen das alles gewusst haben oder vielleicht nur geahnt haben, das können wir dahingestellt sein lassen. Aber eines war ihnen klar. Deswegen machten sie ja die lange Reise. Der, der da, wie sie inzwischen wussten, in Bethlehem geboren worden ist, das ist der König der Juden. Ja, mehr noch, er ist der, vor dem auch die Großen des Ostens, ja die Gewaltigen der ganzen Welt, ihre Knie zu beugen haben. Und der, der hier geboren wird, der wird in Bethlehem, in diesem unbedeutenden Ort geboren. Da hören wir genauer hin. Hier wird Bethlehem angesprochen. Hier spricht Gott gleichsam direkt die Stadt an. Du, Bethlehem. In der zweiten Person ist es hier formuliert. Und damit ist vor allem zum Ausdruck gebracht, dass Gott es auch wirken muss. Ich glaube, wenn ich über eine Stadt spreche, sagen wir über Gießen, dann sage ich nicht, du Gießen. Ja, wen rede ich dann eigentlich an? Sondern ich rede in der Regel in der dritten Person. Gießen ist das oder jenes, ist eine Universitätsstadt oder was auch immer wir aussagen wollen. Wenn hier Gott die Stadt anspricht, dann deswegen, um zum Ausdruck zu bringen, er hat auch die souveräne Macht, das, was er verheißt, zu wirken. Ähnlich wie derjenige, der einmal sagte, du Abraham, du wirst über ein Jahr einen Sohn haben. Dass Gott das sagte, das konnte er nur sagen, weil er es auch tun kann. Weil dieses Wort ein Verheißungswort ist. Und das heißt, der, der dieses Wort sagt, er vollbringt es auch. Nicht wir, nicht die Menschen. Aber wir hören noch Gewaltigeres in diesem einen Vers. Einerseits wird hier den Menschen aus dem 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, 750 Jahre vorher, machen wir uns das klar, bereits verheißen, der Retter, er wird aus Bethlehem Ephrata kommen. Aber dann heißt es eben noch mehr. Sein Hervorgehen ist von Anfang. Sein Hervorgehen ist von der Urzeit. Der, der hier in Bethlehem geboren wird, er kommt aus der Ewigkeit. Dieser Herrscher hier hat noch eine ganz andere Herkunft. Sehen Sie, das entspricht genau dem, was Michas Zeitgenosse, der Prophet Jesaja, verkündete. Den, den die Jungfrau gebären wird, den Immanuel, denn das Kind, das uns da gegeben wird, das ist der starke Gott, wie es dann in Jesaja 9 heißt. Ich war hier in Micha Kapitel 5, Vers 1, kommt zweimal das gleiche Wort vor. Hervorkommen. Einmal hervorgehen aus oder hervorkommen aus Bethlehem, zum anderen das Hervorkommen aus der Ewigkeit. Ja, eigentlich steht es hier in Mehrzahl. Deine Hervorkommen, Plural, Mehrzahl, deine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Und das ist ganz sicher auch ein Hinweis auf die häufigen Erscheinungen und Offenbarungen des Sohnes Gottes vor seiner Fleischwerdung. Denken wir etwa an die Erscheinungen unseres Herrn, an Abraham, an Hagar, an Jakob. Wie häufig erschien er auch den Männern als Engel des Herrn im Alten Bund, den Männern des Herrn, den Männern des Alten Bundes. Etwa an Josua, Gideon, Simson. Der hier jeweils erschien, das war nicht der Vater. Johannes sagt einmal, den Vater hat niemand gesehen, sondern der Sohn hat ihn uns kundgetan. Vergangenheit, er hat ihn kundgetan. Nämlich in der Zeit des Alten Bundes. Dieses zweifache Hervorkommen, also einmal als wahrer Mensch aus Bethlehem, aber dann auch als wahrer Gott von Ewigkeit her, ist ein Hinweis auf die zwei, auf die beiden Naturen des Sohnes Gottes. Nicht wahr? Darum wird auch häufig von dem, der da kommen soll, der da retten wird, gesprochen als von einem Gott. Ich weise noch einmal hin auf Micha Kapitel 2, Vers 12 und 13. Ich lese noch einmal diese Verse. Wir hatten sie bereits gelesen. Dort heißt es, ich will dich, Jakob, sammeln. Und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen. Will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr, Jahwe, steht hier im Hebräischen, an ihrer Spitze. Der König, er ist Gott, der Herr. Und das ist nicht die einzige Stelle. Bitte nehmen Sie auch Micha Kapitel 4, Vers 7. Ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr, Gott, Jahwe, wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und auch nicht zuletzt von daher wird nachvollziehbar, nun dass ohne einen Übergang hier in Micha 5, Vers 2, nun der, der in Bethlehem geboren ist, selbst der Handelnde wird. Er, heißt es dann, Kapitel 5, Vers 2, wird sein Volk dahingeben. Und zwar zeitlich begrenzt, bis die, die gebären soll, geboren haben wird. Nicht die Aussage über die Frau, die gebären haben wird, die hier so unmittelbar erwähnt wird, ist ganz zweifellos ein Hinweis auf die Frau, von der auch Michas Zeitgenosse Jesaja sprach, die einen Sohn gebären soll, eine Jungfrau. Es ist jedenfalls aufschlussreich, dass hier keinerlei Hinweis auf einen Mann steht, jedoch unmittelbar vorher von seinem Hervorgehen aus der Ewigkeit gesprochen wird. Und dass darum am Beginn von Vers 2, das meint dann so viel wie, weil Gott einen neuen Herrscher aus dem Haus Davids schenken wird, deswegen wird einmal die Unterdrückung, deswegen wird einmal die Versklavung, die Knechtschaft, auch durch die heidnischen Völker vorüber sein. Und dieser Herrscher, er wird dann, wie heißt es hier, der wahre Hirtenkönig sein. Dieser Hirte, der seine Herde weiden wird, So lesen wir es in Micha 5, Vers 3. Er wird auftreten wie in der Kraft des Herrn, ja in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Er wird auftreten in der Hoheit des Namens seines Gottes. Klingt das nicht merkwürdig? Lassen Sie uns hier einmal einen Augenblick nachdenken. Warum wird hier über den, der doch von Ewigkeit herkommt, gesagt, dass er in der Hoheit des Namens des Herrn, also Gottes, auftreten wird? Hatten wir nicht eben gerade festgestellt, dass der, der da in Bethlehem geboren wird, selbst Gott ist? Wie ist das zu verstehen, dass Gott der Vater, der Gott von Jesus Christus ist, oder wie? Nun halten wir zunächst einmal fest, dass genau diese Aussage, nämlich dass Gott der Vater, der Gott von Jesus Christus ist, häufiger ausgesprochen wird im Neuen Testament. Da lesen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 15, Vers 6, dass wir mit einem Mund, und jetzt hören wir genau zu, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen sollen. Oder Epheser Kapitel 1, Vers 3. Dort sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht, wenn da nur stehen würde, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Naja gut, das könnten wir noch nachvollziehen. Aber hier steht der Gott und Vater. Oder nehmen wir Kolosser Kapitel 1, Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das sagt nicht nur Paulus, das lesen wir auch bei Petrus. Etwa in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber damit stellt sich eine Frage. Wieso hat Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, Gott, den Vater, zum Gott? Antwort: Nun, nur deswegen, weil Jesus Christus den Erniedrigungsweg geht, den Gehorsamsweg. Und zwar zeitlich begrenzt, nämlich zeitlich so lange begrenzt, bis er einmal alle Mächte sich untergeordnet hat, damit er dann Gott, dem Vater, alles übergeben kann und dann Gott, nämlich der dreieinige Gott, alles in allem ist. Und bis zur Vollendung dieses Weges hat Christus ein Haupt, wie es einmal im 1. Korintherbrief Kapitel 11 gesagt ist, nämlich Gott, den Vater. Und während seines irdischen Lebens sagte darum der Sohn, und zwar als Reaktion auf die Vermutung der Juden, die völlig berechtigte Vermutung der Juden, er macht sich ja Gott, dem Vater, gleich. Und dann lesen wir in Johannes 5, da sagt Jesus, stimmt, aber der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Das ist der Grund, warum wir hier lesen, er wird seinen Dienst des Hirteseins ausüben in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sein Hirtesein in der Kraft des Herrn besteht darin, dass er den Überrest des alttestamentlichen Volkes zu sich zurückführen wird, Kapitel 5, Vers 2. Er wird sie zu sich bekehren, aber darüber hinaus wird sein Name groß sein bis an die Enden der Erde. Das leuchtet immer wieder in diesen Versen durch. Die Erfüllung dessen, dieses Hirteseins, dessen Ausgänge von Ewigkeit sind, und der dann in Bethlehem Ephrata geboren ist, das sagt uns der Herr in Johannes 10 in diesen viel zu bekannten Versen. Wir sollten sie einmal neu hören von diesem Hintergrund des Alten Testamentes, wo Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und dieser gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut dann die Schafe. Ich war, was waren da alles für Wölfe über die Jahrhunderte in das Volk Gottes hineingebrochen? Was waren da nicht alles für Verführer aufgetreten? Der Mietling aber flieht. Und weil er ein Mietling ist, deswegen kümmert er sich zutiefst nicht um die Schafe. Und dann wiederholt der Herr das noch einmal, Johannes 10, Vers 14, und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich bin den Meinen bekannt. Und gleich der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann fügt er hinzu, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Eine Herde, sowohl aus dem Überrest des alttestamentlichen Bundesvolkes der Juden, als auch aus den Heidenvölkern. Und diese Herde wird von einem guten Hirten, von Christus, geweidet werden. Und auf diesen Aspekt des Weidens, des Hirtens, wenn ich es einmal so formulieren darf, weist ausdrücklich die Verheißung in Matthäus 2, Vers 6 hin. Ich lese diesen Vers einmal, noch einmal, wir hatten ihn letzten Sonntag schon gelesen. Dort heißt es, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und dann heißt es weiter, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist wichtig. Er wird weiden. Sein Herrschertum besteht darin, dass er sein Volk weiden soll. Darum kam Christus hinein in diese Welt, dass der Sohn Gottes eine Herde führt, und zwar durch seine Stimme, wie es in Johannes 10 heißt, durch sein Wort. Das ist das Instrument, mit dem Christus seine Herde weidet, in der Kraft und in der Hoheit des Namens Gottes. Christus, er weidet seine Herde durch sein Wort. Er ist zu ehren, er ist zu achten, er ist nicht zum Kuscheln da. Und darum berichtet das Wort Gottes, dass Christus eben nicht ein Kuscheltier bekam, sondern er bekam Gold, Weihrauch und Myrrhe. Genau das entspricht dem, der da in Bethlehem geboren ist. Er hatte eine normale menschliche Natur, wie wir. Aber er kam auch aus der Ewigkeit. Der Apostel Paulus sagte einmal im 1. Timotheusbrief, groß. Groß ist dieses Geheimnis der Gottseligkeit, das heißt der Verehrung Gottes. Worin besteht dieses Geheimnis der Verehrung Gottes, der Gottseligkeit? Gott ist geoffenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Völkern, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Und welche Auswirkungen dieses Weiden des gesalbten Gottes, des Messias haben wird, das lesen wir dann in Vers 4. Er wird Friede sein. Nicht? Das entspricht dem, was wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 1 im vorletzten Vers lesen. Er, dieser kommende Messias, er wird unsere Füße leiten, wohin? Auf den Weg des Friedens. Nicht den Weg des Unfriedens, des Streites, den finden wir alleine. aber den Weg des Friedens. Es geht ihm darum, seine Friedensbotschaft zu verbreiten. Er wird unser Friede sein. Er ist der Fürst des Friedens, wie es in Jesaja 9, Vers 5 heißt. Er ist unser Friede, der aus beiden, aus den Juden und aus den Heiden, eines hat gemacht, wie Paulus in Epheser 2, Vers 14 folgende sagt. Ich hoffe, es ist klar. Auch der Friede, den Micha hier verkündet, ist nicht ausschließlich in politischen Kategorien zu fassen. Das wäre viel zu klein, viel zu eng. Das war schon damals das große Missverständnis bei den Juden. Diese Botschaft des Friedens, sie wird zwar verkündet auf dem Hintergrund der Invasionen der Assyrer, der Babylonier, der Perser, der Griechen, der Römer. Zunächst natürlich der Assyrer. Aber noch einmal, der Friede, der dann gebracht wird durch Christus, ist viel umfassender. Es ist Friede mit Gott. Wenn wir hier von den sieben Hirten und den acht Menschenfürsten hören, dann ist das eine damals häufig anzutreffende Sprachfigur. Wenn ich etwa vor 50, 60 Jahren, da lief ein Bauer in der Gegend vom Libanon, Syrien, da in dieser Gegend mit seinem Pflug auf seinem Acker umher und auf einmal stieß er auf etwas Hartes und er buddelte nach. Und er hatte einen ganzen riesigen Raum gefunden, der dort vergraben war, der voller Tonscherben war. Und auf diesen Tonscherben, die sind dann sehr berühmt geworden, das war der Ort Ugarit. Da hat man dann sehr oft diese Formulierung von den sieben und acht gehört. Das war eine Formulierung, die eigentlich nichts anderes zum Ausdruck bringen will, als es gibt genug Rettung. Ja, mehr als genug Rettung. Das soll darin zum Ausdruck kommen. Es ist ausreichend Macht vorhanden gegen die Assyrer, ja gegen alle Feinde des Volkes Gottes. Dieser Hirte, der kommen wird, er ist stark, er ist mächtig. Wo kommt dieser Hirte her? Nun, er kommt aus dem Haus Davids. Er kommt aus ganz geringen, kleinen Verhältnissen. Aber er wird sein Friedensreich für sein Volk aufrichten und es wird sich erstrecken über alle Völker. Und so kommen Menschen aus dem Osten, Heiden, um diesen König anzubeten, den großen Hirten seines Volkes, dessen Ausgang aus Bethlehem ist und dessen Ausgänge aus der Ewigkeit sind. Amen.